Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Hallo und herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass ihr wieder oder heute das erste Mal zuhört. Meine heutige Gästin ist Münchnerin und hat einen eher ungewöhnlichen Werdegang für ihre Sportart. Wobei, sagen wir mal so, für jemanden, der am Alpenrand aufwächst, ging es eigentlich relativ normal los. Denn mit bereits 2,5 Jahren stand sie das erste Mal auf Skiern und widmete sich, bis sie 17 war, dem Skirennsport. Ihre Liebe für Brettsportarten teilte sie aber seit dem 11. Jahr mit Surfbrettern. Und so bekam das Wellenreiten einen immer größeren Stellenwert, sodass sie sich dann irgendwann mal für eine Sportart auf Spitzenniveau entscheiden musste. 2017 hängte sie dann die Skier final an den Nagel und der Fokus lag zu 100% auf dem Surfen. Zuerst stand die Disziplin des Rapid Surfens auf stehenden Wellen im Mittelpunkt. Hier gewann sie diverse Titel, wie zum Beispiel zweifache deutsche Meisterin und Europameisterin. Nach und nach widmete sie sich auch immer mehr der Disziplin Open Water im Meer. Auch hier kamen erste Erfolge, wie zum Beispiel der Titelgewinn der deutschen Juniorenmeisterschaft und die Nominierung für die ISA-Weltmeisterschaft in Japan und in den USA sowie für die ISA-Europameisterschaft in Portugal. Seit Januar 2022 ist sie im Nachwuchskader des Deutschen Wellenreitverbands. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Janina Zeitler.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Janina, wo bist du und wie geht's dir?
Ja, ich bin aktuell auf den Kanarischen Inseln, also genauer gesagt auf Fuerteventura. Ich bereite mich gerade auf meine kommende Saison vor, also die Wettkämpfe starten im März. Deswegen steht aktuell viel Training auf dem Plan, aber sonst geht's mir sehr gut.
Das ist schön. Du siehst auch braun gebrannt aus im Vergleich zu mir, die hier eher sich im Winter aufhält. Bist du noch ab und zu Skifahren im Winter oder sehen dich die zwei Bretter gar nicht mehr?
Tatsächlich war ich schon ewig nicht mehr Skifahren, aber jetzt reizt es mich. Diese Saison schaffe ich es nochmal, aber ich war schon sehr lange nicht mehr beim Skifahren.
Dann schau, dass du es auf jeden Fall so timest, dass hier auch Schnee liegt, denn von dem haben wir aktuell gerade viel zu wenig, wie du ja vielleicht mitbekommen hast, da ja auch sämtliche Rennen abgesagt werden mussten.
Genau.
Janina, ich habe es ja in der Einleitung jetzt kurz erwähnt, du warst ja sehr lange aktiv im Skirennfahren, also bis zu deinem 17. Lebensjahr. Du bist 2000 geboren.
Genau.
Auch vielleicht eine interessante Info für die Zuhörer, um zu wissen, wie jung du denn eigentlich auch noch bist. Warum wurde daraus nichts?
Am Anfang war das so, meine Leidenschaft. Natürlich war ich auch noch sehr jung. Man hat Freundinnen im Sport gehabt und das wurde einfach so mein Alltag. Nachdem ich das aber für so eine lange Zeit wirklich so intensiv ausgeübt habe, war dann irgendwann auch einfach mal der Punkt, wo mir das einfach zu viel wurde. Ja. Und ich dann auch tatsächlich offen war, neue Sportarten auszuprobieren. Und dieser Gedanke, hey, was wäre eigentlich, wenn das Skifahren jetzt nicht mehr da ist, hat sich so immer mehr in meinem Kopf gereift. Und ja, ich glaube, 2017 war dann so der Punkt, wo es dann eben auch von der Jugend in die aufsteigenden Teams ging, wo man dann auch mehr Commitment zeigen muss. Und ich glaube, da war ich dann an dem Punkt einfach nicht mehr bereit und wollte was Neues ausprobieren.
Das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit zwischen uns. Ich habe damals das Reiten aufgegeben und mich fürs Skifahren entschieden.
Ach, lustig.
Genau, ja. Also kurz nach dem Abi. Ich war ein Jahr älter, aber ich habe damals eben das Reiten aufgegeben und habe mich für Ski-Freestyle entschieden. Da sind weniger Parallelen, wie vielleicht bei deinen Sportarten. Was würdest du denn sagen, was vielleicht auch Parallelen sind? Speziell natürlich zwischen alpinen Skirennfahren und Surfen. Und konntest du aus deiner Skirennsportkarriere vielleicht auch was mitnehmen?
Also grundsätzlich sage ich immer, ich bin sehr dankbar für die Zeit. Einfach dadurch, dass ich noch so jung war, habe ich einfach gelernt, alleine am Berg zu sein, ja. Und selbstständig zu werden und dann natürlich auch dieser ganze Wettkampf, Leute neben sich zu haben, Konkurrenzkampf. Also ich glaube, all diese Sachen haben mich auf jeden Fall geprägt. Aber auch jetzt in meinem Sport, die Power, die ich einfach habe aus den Beinen, irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt schon auch vom Skifahren. Einfach mein Stil, eben sehr kraftvoll. Also ich glaube, da hat mir das schon auch irgendwie geholfen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wenn ich richtig gelesen habe, bist du ja auch mit 11 Jahren das erste Mal auf dem Surfbrett gestanden. Wie kam es dazu? Also haben dich deine Eltern da mitgenommen oder waren die auch Surffans? Weil jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, in München gibt es zwar die Eisbachwelle, aber du warst ja doch auch dann schon sehr früh auch beim Windsurfen und aber auch am Meer. Wie kam es denn dazu?
Genau, also grundsätzlich komme ich aus einer sehr wassersportaffinen Familie. Heißt, wir haben früher immer Windsurfurlaube geplant oder waren jedes Wochenende auch am Walchensee im Sommer. Also Windsurfen war immer ein großes Ding. Deshalb vielleicht auch der Wassersport. Und ja, ich habe gemeinsam mit einer Freundin angefangen. Wir haben den Film Soul Surfer angeschaut und irgendwie hat uns das sehr inspiriert, weil das eben auch zwei junge Mädels waren. Natürlich auf einem Profiniveau damals schon, aber das war so für uns der Start, dass wir gesagt haben, hey, wir holen uns jetzt auch mal ein Surfboard. Und bei uns gab es ja keinen mehr, deswegen war dann so, okay, dann gehen wir zu der nächsten Flusswelle. Das war für uns so ein bisschen der Trost, glaube ich. Aber es hat super, also wirklich super viel Spaß gemacht. Und ja, irgendwann war halt dann schon die Frage, naja, es gibt ja auch noch das Meersurfen. Das war natürlich immer im Hinterkopf noch, okay, da gibt es noch was anderes. Und ja, deswegen, glaube ich, war auch der Drang mal zu sagen, hey, die nächsten oder der nächste Sommerurlaub mit der Familie geht nicht mehr an den Windsurfspot, sondern jetzt an den Surfspot zum Wellenreiten.
Zum Wellenreiten, genau. Was war denn der erste Surfspot dann?
Weißt du das noch? Wir waren in Frankreich, in Hossegor, also eigentlich einer der bekanntesten Surfspots in Europa. Genau, und das war dann so die erste Erfahrung. Ja, ich musste auch erstmal überhaupt lernen, wie kraftvoll so ein Wasser ist oder Meer ist. Für mich, ich konnte mir das gar nicht wirklich vorstellen. Aber als ich dann mal so an der Uferbrandung war, dachte ich mir, okay, diese Wellen haben wirklich Power und viel Kraft. Also hat mir auch so, oder ich hatte sehr viel Respekt. Ja, aber es hat da auch sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es komplett wieder neu war. Das ganze Paddeln, die Wellen überhaupt zu lesen, ins Line-Up rauszukommen. Also es war, man musste sich komplett wieder daran adapten und war eine neue Challenge, aber hat super viel Spaß gemacht.
Wie war denn das dann, als du 17 warst? Also ich gehe mal davon aus, du bist dann auch viel ohne deine Eltern ans Meer gefahren. Also welche Herausforderungen brachte das mit sich, dass du halt irgendwann auch für dich entschieden hast, okay, es ist nicht nur die Eisbachwelle und es ist jetzt nicht nur das Rapid Surfen, sondern du möchtest wirklich aufs offene Meer. Was für Herausforderungen hat das mit sich gebracht? Und vielleicht dann im Anschluss, vielleicht behältst du es gleich im Hinterkopf, was motiviert einen dann trotzdem? Weil ich glaube, da kommen jetzt einige Herausforderungen, kamen auf dich zu. Was hat dich trotzdem motiviert, diesen Weg zu gehen?
Naja, am Anfang war es so die größte Herausforderung, die Distanz zum Meer. Ich war in der Schule, mein Abi war natürlich auch Priorität. Heißt, das war für mich die größte Herausforderung, einfach konstant am Meer zu sein. Ich hatte das nie, also es war für mich immer in den Schulferien. Ich würde aber sagen, was hat mich so motiviert, war eigentlich der Grund, dass ich das relativ schnell dann auch verstanden habe. Also sobald ich ein bisschen paddeln konnte und so ein bisschen verstanden habe, wie das Line-Up funktioniert, sobald ich auf dem Board stand, habe ich gemerkt, hey, ich kann das auch irgendwie übertragen. Also das, was ich zu der Zeit konnte ich schon relativ gut auf der Flusswelle surfen und hatte schon auch einige Erfolge. Heißt, ich konnte das tatsächlich dann übertragen und das hat es für mich so interessant gemacht. Und das war immer so, ich wollte mehr. Ich wollte eigentlich immer versuchen, noch dieses Rapid-Surfen, Fluss-Surfen irgendwie in das Meersurfen zu übertragen. Das war immer das größte Ziel.
Vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt ja nicht so in dem Thema drin sind. Rapid Surfen, Fluss Surfen, also es sind stehende Wellen, die entweder künstlich erzeugt sind oder halb natürlich, wie zum Beispiel in München am Eisbach, dadurch, dass eben ein Gegenstand eine Welle erzeugt in einem fließenden Gewässer. Und was würdest du sagen, sind so die schwierigsten oder die größten Unterschiede zwischen Rapid Surfen und Meer? Ich könnte es jetzt in meinem Laienjargon erklären, also, wobei, nee, ich kann es nicht erklären, weil ich mich immer geweigert habe, an die Eisbachwelle zu gehen. Ich kann es nur mehr erklären, dass es unfassbar schwierig ist und so viel Erfahrung braucht, die Wellen zu lesen, das Line-Up zu verstehen. Aber was genau bedeutet das vielleicht nochmal so für diejenigen unter den Zuhörern und Zuhörerinnen, die dem Surfen nicht so zugewandt sind?
Ich versuche es mal auch einfach zu erklären, dass es auch irgendwie jeder versteht. Also grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, auf den Flusswellen kommt das Wasser von vorne. Die Welle ist immer an der gleichen Stelle, die gleiche Höhe. Heißt, man kann die Welle immer und immer wieder wiederholen. Jede Welle ist gleich, bietet natürlich auch super viel Trainingsmöglichkeiten, ja, irgendwelche Tricks zu lernen. Im Meer kommt das Wasser von hinten. Jede Welle ist anders. Heißt, man muss sich wie ein Chamäleon, sage ich immer, irgendwie anpassen. Jeder Tag, jede Welle ist anders. Und dann natürlich auch diese ganze Strömungsgeschichte, ein Line-Up zu verstehen. Das braucht sehr viel Erfahrung. Und das war auch so für mich natürlich die größte Schwierigkeit. Dadurch, dass ich nicht am Meer aufgewachsen bin, habe ich manchmal dieses Gefühl nicht ganz, so diesen Riecher für die Welle, wo andere einfach vielleicht schon durch Erfahrung besser drin sind. Und genau, deswegen ist das auch heute noch irgendwie so ein Part von meinem Training, dass ich einfach sage, hey, wie funktioniert das Line-Up? Wo sind die besten Wellen? Also ich versuche da auch heute noch dran zu arbeiten.
Ich glaube, das ist auch das Spannende am Surfen, dass einfach eine riesen Komponente Erfahrung im Hinblick auf, es ist nicht immer die gleiche Wettkampfstätte, es ist nicht immer der gleiche Abstand, es ist nicht immer das gleiche Fußballfeld, es ist nicht immer die gleiche Hürde. Das ist einfach eine riesige Komponente, dieses Uneinschätzbare ist. Und natürlich durch eine Riesenerfahrung oder eine langjährige Erfahrung, man aber einen Erfahrungsschatz hat, so viele Situationen kennt, die man auch gar nicht so schnell nachholen kann. Du hast es ja gerade schon gesagt, jemand, der am Meer aufwächst, der mit 2,5 Jahren das erste Mal auf dem Surfbrett sitzt und diese ganzen Komponenten anfängt lesen zu lernen, der hat da natürlich einen riesen Vorteil, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall, aber auch generell im Training stelle ich mir immer so die Frage, es ist so schwierig für meine Sportart richtig zu trainieren. Ich nehme mal jetzt das Beispiel einer Schwimmerin, die geht morgens in die Schwimmhalle und hat ihren Trainer und macht da ihre Runden und dann ist sie immer die gleiche Uhrzeit fertig. Und bei mir ist es einfach so unberechenbar. Meine Woche, ich plane meine Woche, aber die kann am Ende der Woche komplett anders ausschauen. Jeder Tag ist anders und ich muss mich natürlich immer an die Wellen anpassen. Ja. Und oft ist es dann so, man schaut am Abend nach, hey, da und da, um die Uhrzeit läuft der Spot und dann kommt man an und dann ist es die Enttäuschung, oh, es sind keine Wellen. Und das ist auch manchmal mental gar nicht so einfach, wenn man sehr viele Erwartungen natürlich auch an sein Training hat und sagt, okay, heute möchte oder in dieser Woche möchte ich mich gezielt auf dieses Thema fokussieren. Und dann spielen die Wellen nicht mit und dann ist es innerlich, dann hat man oft das Gefühl, man könnte mehr. Und ich glaube, das ist auch gerade in diesem Sport das ganze Mentale, dieser Druck auch oft, dass man sein Training ja irgendwie selber immer planen muss. Das haben andere, die jetzt irgendwie in die Schwimmhalle oder was auch immer, die haben diese Situation gar nicht.
Weil es natürlich immer sehr kontrollierbare äußere Bedingungen sind. Das, glaube ich, ist ein Riesenfaktor. Bevor es gleich weitergeht, hier eine kurze Werbepause für alle, die es wie ich einfach und unkompliziert mögen. Ob in die Arbeit, ins Wochenende oder zu meinem ersten Live-Podcast-Gespräch, habe ich seit 5 Jahren ein Auto-Abo von Like2Drive, das zu meinem Leben passt. Die fixen Kosten sind dank der nur noch tanken oder nur noch Ladenrate transparent. Alles digital und richtig flexibel. Du kannst dir online dein Wunschauto raussuchen und musst dich dann um nichts weiter kümmern. Wenn du das Auto-Abo von Like2Drive mal kennenlernen möchtest, dann stöbere doch einfach mal auf like2drive.de. Natürlich findest du den Link auch nochmal in den Shownotes. Abonnieren, fahren, frei sein. Und jetzt geht's auch schon weiter. Jetzt hast du eine ganz schöne Überleitung gemacht zum Thema mentale Herausforderungen. Also ich fand das jetzt ganz spannend, schon das eine Thema. Ja, du strukturierst deine Trainingswoche und versuchst sie zu planen und dann werden einem von außen oft Striche durch die Rechnung gemacht. Was gibt's noch für mentale Herausforderungen, speziell jetzt vielleicht in deiner Sportart, aber auch die du als Person als mentale Herausforderungen kennst?
Ich glaube, ein großer Punkt war immer, dass ich irgendwie anders bin als andere. Gerade in den Anfangsphasen, als ich so in dieses ganze Wettkampfsthema eingestiegen bin, habe ich mich oft eben anders gefühlt. Teilweise auch im Kopf immer, die sind viel besser, weil die sind ja am Meer aufgewachsen. Und da stand ich mir oft selber im Weg, weil ich es mir gar nicht zugetraut habe.
Self-fulfilling prophecy, oder? Weil dann kommen natürlich Zweifel und Ängste und Sorgen. Und
genau.
Ja.
Heißt, für mich war das immer ein Riesenpunkt, einfach dieses Selbstbewusstsein zu bekommen. Und jetzt bin ich natürlich auch sehr viel öfter und länger am Meer und kann hier trainieren. Und ich merke, dass einfach dieses, was ich im Freesurf mache, also in meinem Training, dass ich das auch immer besser jetzt auch auf den Contest übertragen kann. Weil natürlich das Ziel am Ende ist, diese Gelassenheit oder aber auch dieses Selbstbewusstsein, das ich in meinem täglichen Alltag, in meinem täglichen Training habe, am Ende dann auch in einem Heat surfen kann, also in einem Wettkampf. Heißt, das ist natürlich jetzt auch immer ein Riesenthema, wo ich täglich eigentlich dran arbeite, dass man selbstbewusst ist und eben nicht diese Zweifel, also da geht schon los, sitze ich am richtigen Platz, also kommen da die Wellen oder ist gerade vielleicht auf 100 Meter weiter rechts, geht da gerade mehr. Also immer dieses Zweifeln, bin ich hier richtig? Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt.
Also das Thema auch einfach in deine Fähigkeiten zu vertrauen, dass du schon die richtigen Entscheidungen triffst und auch das Richtige machst. Und nächste Frage, was ist, wenn es denn mal nicht klappt? Weil klar, ich meine, desto höher die Ziele, desto höher die Anforderungen, desto eher hat man dann auch mal mit Scheitern zu tun oder auch eben mit Nicht-Erreichen der Ziele. Ist das ein Thema bei dir und wie gehst du damit um?
Es ist echt ein Riesenthema, weil solche Situationen natürlich passieren. Da arbeite ich auch eben viel mit meiner Sportpsychologin. Wie kann ich aus solchen Situationen wieder rauskommen? In einem Heat habe ich 20 Minuten. Heißt, wenn ich in so einen Zweifelmodus in so einen Modus komme, wie kann ich mich da wieder rausholen? Und das natürlich auch in einer ganz kurzen Zeit. Heißt, wir arbeiten da viel mit Visualisierung, diese Momente zu visualisieren, die für mich sehr gut geklappt haben. Also zum Beispiel jetzt Trainingseinheiten, wo alles irgendwie gepasst hat, dass ich da nochmal drüber nachdenke oder einfach diese innere Stimme, die mir ständig sagt, sitzt du hier richtig oder generell, also diese Zweifel, dass man diese Stimmen wie ein Radio
innere Kritiker.
Wie ein Radio einfach ausstellt. Ich glaube, viel passiert auch schon in der Vorbereitung am Strand, also nicht drauf zu achten, welche Autos stehen, also welche Leute sind gerade im Wasser, also auf andere zu achten.
Stimmt, die sind ja dann oft gebrandet, die Autos, da weiß man dann schon, wer da ist.
Genau.
Das sind natürlich auch so Sachen.
Ja, ist irgendwie ein Riesenpunkt, was einen überhaupt nicht beeinflussen sollte, weil man in seinem Training, egal welche Person in diesem Line-Up gerade ist, man kriegt immer seine Wellen und ich glaube, das muss so die Einstellung sein, aber manchmal beeinflusst einen das und deswegen versuche ich da mit ihr gezielt auch schon in der Vorbereitung, also wenn ich meinen Anzug anziehe, ab da ist im Prinzip schon die Vorbereitung für das Training.
Das ist ein ganz schönes Phänomen, was du gerade beschrieben hast und wo du mit deiner Sportpsychologin arbeitest, dann kann ich mir auch die Frage sparen, ob du mit einer Sportpsychologin oder Sportpsychologin arbeitest, weil du tust das, sehr gut. Ich beschreibe da immer ganz gern so dieses Dreieck von Gefühlen, also ja, Emotionen, Gedanken und Handeln und das beeinflusst sich ja immer reziprok und das ist gerade ein bestes Beispiel, man geht wohin, man kann es ja gar nicht kontrollieren, ob da vielleicht also äußere Faktoren wie zum Beispiel das Auto einer Konkurrentin dasteht, ne, das steht da, so, das ist ein Gedanke und der Gedanke, was löst der aus, das Gefühl, Zweifeln, sich vielleicht Sorgen machen, dass man nicht genug Wellen kriegt. Und letzten Endes, was macht das mit Verhalten? Also das hat natürlich, Emotionen haben natürlich dann auch einen riesen Einfluss auf unsere Muskulatur am Ende. Wir sind angespannter, Stresshormone werden ausgeschüttet, Stresszustand. Das heißt, wir befinden uns in einem Zustand und das ist ja auch ganz schön messbar. Unsere Muskulatur spannt sich an, wir können nicht mehr so locker und gelöst an die Sache rangehen und meistens kriegt man dann auch nicht so viele Wellen. Und das ist ja das Gemeine, dass sich das dann bewahrheitet, aber aufgrund einer Bewertung. Also es war ja nur diese eine Bewertung am Anfang und wahrscheinlich gar nicht der Grund, dass du an diesem Tag keine Wellen hättest bekommen können.
Genau, das merke ich. Und ich arbeite auch viel mit ihr, so ein bisschen zu analysieren, okay, in diesem Zustand, wenn ich total locker und selbstbewusst bin, wie verhalte ich mich auch im Wasser und wie verhalte ich mich, wenn ich in diesem Stresszustand bin? Und ja, ich habe mit ihr oft darüber gesprochen, dass man total gelassen ist und auch diese Fokuspunkte, die sind sehr still. Und wenn ich in diesem Stresszustand bin, dann schaue ich von rechts nach links und bin sehr nervös. oder schaue zum Strand, um mir da von einem Trainer nochmal irgendwie bestätigen zu lassen, ob ich auch wirklich richtig gerade sitze. Also total Unruhe einfach und sehr lustig in diesem Performance-Zustand. Also wenn ich sehr gelassen bin, dann gehe ich auch viel mehr auf Risiko und am Ende stehe ich meine Manöver aber auch viel öfter. Ja. Und ja. In diesem Stresszustand bin ich sehr, ja, vorsichtig und fall auch sehr oft. Also ja. Man steht sich da so selber im Weg oft.
Es ist ja auch, unterm Strich ist es ja eigentlich eine Instinktsache, weil natürlich hattest du vielleicht irgendeinen Gedanke, der Angst auslöst und Angst lässt einen natürlich auch sehr wachsam sein und man guckt von rechts nach links und nur es ist eben wichtig, ja, zu bemerken, dass es vielleicht eine Situation ist, in der man gar nicht die Angst haben muss und gelassen mhm. sein kann und mutig sein kann und kämpfen kann. Und wenn man es schafft, und das ist das Schöne, was man auch, oder woran du auch mit deiner Sportpsychologin arbeitest, sich wieder in diesen Zustand zu bringen, man eigentlich die ein und dieselbe Situation komplett anders bewältigen kann. Und das ist natürlich mhm. die Kunst, wenn einem das gelingt. Diese ja. Fokuspunkte dann auch, also auch zu beobachten, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Okay, was machst du in dem Moment, in dem du dich selbst unsicher fühlst und was machst du in dem Moment, wo du dich sehr, sehr sicher fühlst? Und das sind genau. Riesenunterschiede oft.
Ja, also es ist lustig, mein Freund Mari, der filmt mich sehr oft und der sieht sogar von außen von der Kamera, ja. wenn ich in diesem Stressmodus bin, weil ich ja. einfach anders mich bewege, sehr viel ruckartigere Bewegungen. Also das ist auch lustig, von seiner Perspektive zu sehen, der ja gar nicht im Wasser ist, sondern am Strand ja. mich filmt, dass man das auch da bemerken kann.
Das wäre jetzt nämlich wäre jetzt eine Frage gewesen, die mir gerade gekommen ist. Thema Körpersprache, arbeitet ihr auch da dran? Ist das auch was ihr beobachtet habt? Jetzt gibt es natürlich von dir viel Filmmaterial und deswegen ist schön, dass du das gerade erwähnst, dass dein Freund dich filmt und ihm das auch auffällt. Arbeitest du auch zum Beispiel bewusst daran, mit der Körpersprache letzten Endes dein inneres Befinden? Man kann es ja auch austricksen ein bisschen, also das heißt, fake it till you make it. Dass du so Powerposen hast, die sich wiederum, wenn du sie einsetzt, aber auch wieder auf dein inneres Befinden auswirken?
Was ich gemerkt habe, was mir hilft, ist, also man sitzt ja immer auf seinem Surfboard und wartet mhm. auf die nächste Welle. Und manchmal, das mache ich sehr oft, wenn ich in diesem gelassenen und selbstbewussten Zustand bin, einfach mal kurz vom Board und mich da so gleiten lassen im Wasser und eben auf die nächste Welle warten. Und das versuche ich dann eben auch zu machen, wenn ich in diesem Stresszustand bin, einfach mhm. das natürlich irgendwie auch zu simulieren. Genau, und eben auch diese Fokuspunkte, wenn ich in der Gelassenheit bin, dann denke ich oft schon an die nächste Welle, was mache ich auf der nächsten Welle? Ja. Während ich in dem Stressmodus natürlich eher denke, oh, wo sind die Wellen überhaupt? Ja. Und gar nicht daran denke, was mache ich als nächstes? Welchen Trick oder was probiere ich aus?
Oder noch schlimmer, man malt sich das Szenario aus, was schief gehen könnte in der nächsten Welle. Das ist dazu die, die Königsdisziplin des Negativdenkens, wenn man wirklich in der Negativspirale so abrutscht, dass man sich schon die Worst-Case-Szenarien ausmalt. Und das kann einen ja gar nicht in einen guten Zustand versetzen, in dem man auch performen kann.
Ja, oder auch gerade jetzt auf den Wettkampf bezogen, wenn man sich schon im Kopf ausmalt, was würde passieren, wenn man verliert, was sind vielleicht die ersten Reaktionen vom Trainer, von der Familie. Das sind alles so Dinge, die man einfach nicht machen sollte. Man sollte immer im Hier und Jetzt bleiben, immer in der jetzigen Situation sein, weil man sich da oft selber so im Weg steht, wenn man schon denkt, okay, was würde passieren, wenn ich jetzt keine Welle mehr kriege oder den Heat verliere. Also ja, das sind wirklich so Dinge, die ich mit ihr einfach trainiere, übe. Ich wusste am Anfang gar nicht, dass Sportpsychologie so wichtig ist. Ich dachte, bei mir läuft alles gut, ich brauche das gar nicht. Aber ich glaube, wenn man sich mal drauf einlässt, dann ist es sehr interessant auch. Ja, also es ist wirklich interessant.
Ich glaube, ja, man lernt ja auch viel über sich selbst. Also das ist ja das Schöne, dass es so auf diesen drei Bausteinen basiert, Leistungsoptimierung, Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung, oder das sind so die drei Bausteine, die mir auch wichtig sind, und natürlich geht es um Leistungssport, aber man lernt auch viel über sich selbst und ich glaube, das ist auch was über den Leistungssport hinaus sicherlich in vielen Lebensbereichen auch sehr hilfreich sein kann.
Auf jeden Fall, das habe ich auch gemerkt und das sind jetzt aktuell so Punkte, die ich natürlich auch mit ihr bespreche für die Saison, Jetzt ist so die Zeit, wo man wirklich an Dingen auch arbeiten kann, Dinge ausprobieren kann. Also ist immer sehr spannend.
Ja, absolut. Jetzt sind wir gerade schon beim Thema Persönlichkeit. Ich frage das normal immer am Anfang. Ich habe es tatsächlich heute vergessen. Janina, wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben?
Ich würde sagen, ich bin sehr lebensfroh, ich bin sehr diszipliniert und motiviert. Ich glaube, das sind vielleicht so 3 Wörter, die mir spontan ein...
Das kann ich bezeugen, wenn ich dich hier gerade so sehe. Lebensfroh, diszipliniert und motiviert.
Ja.
Wie würdest du deine Sportart in 3 Worten beschreiben?
Da im Prinzip habe ich diese 3 Begriffe auch schon so ein bisschen auf meine Sportart bezogen, weil auch da hat man diese Disziplin und auch dieses motiviert sein. Also ich denke, das passt auf meine Privatperson ganz gut, aber ich glaube, das passt auch gut als Athletin einfach.
Ja. Und auf Surfen bezogen?
Da würde ich auch immer dieses irgendwie kraftvoll. Mein Surfstil ist genau. Ich würde vielleicht auch facettenreich, weil es anders ist, dadurch, dass ich ja vielleicht auch vom Flusssurfen komme eben, also anders als vielleicht andere. Jetzt fällt mir eigentlich gar nichts Drittes ein. Schwierig. Ja, ich glaube, die 2 Sitze.
Ich finde ja Surfen auch immer so frei. Das ist ja genau so eine Sportart. Da gibt es nicht so viele Sportarten, die halt keine Begrenzungen haben, keine Maße haben in dem Sinne, sondern irgendwie wirklich schon auch noch eine sehr freie Sportart sind. Das ist, was mir da, also gerade wenn es um Open Water Surfing geht.
Ja, auf jeden Fall. Also hat natürlich auch irgendwie viel mit Kreativität zu tun.
Ja,
es ist irgendwie eine Kunst.
Absolut.
Wie als würde man ein Bild malen. Jede Welle ist irgendwie, wie gesagt, anders und man zieht da seine Lines. Also ist eine sehr kreative Sportart, finde ich.
Ja. Passend dazu, zu deinen paar letzten Sätzen, habe ich ein Zitat gefunden. Leidenschaft, Hingabe und Liebe. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Ich will auf jeder Welle über mich hinauswachsen und bin bereit, persönliche Grenzen zu überschreiten, um die beste Version von mir selbst zu sein. Diesen Anspruch habe ich nicht nur im Sport, sondern in allen Lebensbereichen. Das ist es, was mich und mein Team ausmacht. Das finde ich fast sehr schön nochmal zusammen, wie du dich kurz beschrieben hast, deine Sportart kurz beschrieben hast. Wie definierst du denn deine beste Version oder die beste Version von dir selbst? Und vielleicht auch, wenn du kurz darauf eingehst und unterscheidest, wie ist so Janina Leistungssportlerin und gibt es vielleicht auch noch eine Janina privat?
Gute Frage. Tatsächlich gibt es da nicht wirklich einen Unterschied. Also ich als Leistungssportlerin bin eigentlich auch so in meinem Privatleben, in meinem Alltag. Ich bin sehr diszipliniert, ich bin immer sehr motiviert und immer am Ball. Und ich glaube, das ist so in meinem Surfen, in meinem täglichen Alltag. Also meine Routinen sind mir sehr wichtig. Aber genauso bin ich auch privat mit meiner Familie, in meiner Beziehung oder generell in meinem Business. Ich glaube, das ist super wichtig, einfach immer motiviert dran zu gehen. Und ich glaube auch, aus jeder Situation das Beste irgendwie mitzunehmen. Weil das, egal wie schlecht die Situation ist, man kann immer noch irgendwas Positives mitnehmen und das dann in Motivation umwandeln. Ich glaube, das ist einfach so mein Motto.
Ich musste gerade schon schmunzeln, wie ich dich nach den 3 Worten gefragt habe und du auch meintest, naja, das ist eigentlich, treffen beide 3 Worte auf mich privat und auf mich als Leistungssportlerin zu. Ich finde das auch schön, dass es auch die Möglichkeit gibt, beide oder die Attribute auch in beide Lebensbereiche privat und als Leistungssportler mit einbringen zu können. Bei manchen differenziert sich das total und das sind wirklich fast schon 2 gegensätzliche Menschen. Und vielleicht ist es aber auch sportartenabhängig, habe ich mir gerade so gedacht, dass es vielleicht einfach auch manche Sportarten mehr erlauben, manche Sportarten weniger erlauben. Und da finde ich das eigentlich ganz schön, dass du sagst, du bist eigentlich in beiden Bereichen deines Lebens treffen so diese Attribute ganz gut zu.
Ja, voll. Also ich glaube auch, dass es eigentlich gar nicht wirklich einen Unterschied gibt. In meiner Sportart meinte ich ja schon, dass man sehr diszipliniert sein muss, auch sein oder strukturiert sein muss, dass man seine Trainings irgendwie auf die Reihe bekommt, die richtigen Zeiten zu erwischen. Heißt, dieses Surfen ist so ein riesen Part in meinem Leben, dass dass im Prinzip das auch ich als Privatperson bin und irgendwie mit meiner Familie oder mit meinem Freund teile. Also da gibt es nicht irgendwie einen Unterschied.
Ja, jetzt sagst du es gerade schon, Familie und Freund, sind das auch die Teile, die dein Team vor allem ausmachen? Also vorher hattest du noch einen Trainer erwähnt oder wen würdest du als dein Team definieren? Ich finde, das ist auch mal ganz wichtig, weil man vergisst oft, wenn man mit Leistungssportlern, Sportlerinnen spricht, dass dahinter oft ein ganz, ganz wichtiges Team mit wichtigen Menschen steht. Wer ist denn dein Team?
Also zum einen ist es die Familie, meine Eltern. Mhm. Wir sehen uns nicht so oft, dadurch, dass ich natürlich viel auf Reisen bin. Aber wir telefonieren jeden Tag. Also diese Struktur, dass man jeden Tag irgendwie mit seinen Eltern spricht, sich austauscht, ist mir sehr wichtig. Und auch natürlich nach Ratschlag fragen kann. Also dass man einfach diesen Support von der Familie hat. Und dann zum anderen natürlich mein Freund, der mit mir immer unterwegs ist. Also dass ich immer diese Stütze einfach haben kann. Jede Trainingssession ist er dabei. Und das gibt mir einfach auch das Selbstbewusstsein, dass ich nicht alleine bin, sondern dass man immer jemanden irgendwie am Strand noch hat. Ja. Und klar, dann zum anderen sind natürlich die ganzen Trainer super wichtig. Zum einen natürlich die Trainer im Verband, also im Deutschen Wellenreitverband, die natürlich auch immer sehr beteiligt sind an der Reise und an den Zielen. Und dann habe ich noch meine privaten Trainer, die mir im täglichen Alltag einfach irgendwie Stütze geben und da versuchen, die beste Version eben aus mir selber rauszukitzeln. Und manchmal ist das ein bisschen Triezen und Pushen dann ist man nicht so happy mit dem Feedback. Aber am Ende, die nächste Session geht schon wieder viel besser. Also man braucht auch manchmal Leute, die einen so ein bisschen pushen, aus der Reserve locken.
Absolut. Zum einen dieses Pushen aus der Reserve locken und zum anderen den sicheren Rahmen schaffen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dem arbeite ich zumindest mit ganz vielen Athleten, Athletinnen so, was ist der sichere Rahmen? Ist ja auch nicht für jeden oder jede dasselbe, aber dass man diesen Rahmen hat, wo man weiß, okay, man kann auch fallen, man kann den Leuten vertrauen. Und auf der anderen Seite sind die Leute aber auch nah genug dran, auch mal kritisch Dinge zu hinterfragen und vielleicht auch Feedback zu geben, was ja auch ganz wichtig ist.
Ja, finde ich auch. Also das schätze ich auch sehr an meinen Eltern, dass sie immer sehr ehrlich sind und mir genau sagen, wenn ich was nicht richtig gemacht habe, also jetzt nicht im Surfen, sondern einfach generell aufs Leben bezogen, dass ich da immer eine ehrliche Meinung oder ein ehrliches Feedback bekomme, weil ich finde, nur so kann man irgendwie wachsen. Und das Gleiche natürlich auch im Sport, wenn einer die ganze Zeit sagt, du machst es so toll, dann ist da auch nicht viel mehr
wächst
Raum,
man nicht
um
über sich
zu
hinaus,
wachsen.
Ja.
Genau, ja.
Wie ist denn das mit deinen eigenen Ansprüchen? Würdest du sagen, du bist ein Mensch, der eigene sehr hohe Ansprüche hat?
Tatsächlich,
an
ja.
An dich selbst vor allem?
Ja, doch. Und das ist auch so ein Punkt, an dem ich arbeite oder arbeiten muss. Dass es auch manchmal okay ist, einen nicht so guten Tag zu haben. Hm. Für mich ist natürlich, man packt so viel Energie in diesen ganzen Leistungssport und in sein Leben, dass natürlich da auch sehr viel Druck ist und den mache ich mir selber und das ist nicht das Umfeld, sondern der kommt wirklich von mir selber. Oft bin ich dann auch zu hart und ich glaube, wenn man einfach mal sagt, hey, heute hatte ich eh schon nicht so guten Tag, weil viel los war, deswegen lief es jetzt auch nicht so gut im Wasser, dann ist es auch einfach okay und das darf man dann auch einfach mal so akzeptieren und muss dann nicht noch sauer auf sich selber oder enttäuscht sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Es ist vor allem auch ganz wichtig, wenn man sagt, man gibt eh immer sein Bestmögliches oder so das Personal Best. Und wenn man da natürlich nicht lernt, auch irgendwann seine Ansprüche nicht immer noch, also man muss sie natürlich immer weiter nach oben schrauben, wenn man besser sein möchte. Aber wie du sagst, dass es Tage gibt, an denen ein Gut auch einfach mal gut ist. Ich finde immer den Vergleich ganz schön mit der Schule. Also damals eine 2 in der Schule zu haben, fand ich zumindest mega gut.
Ja, ich auch.
Und plötzlich in anderen Bereichen des Lebens, also ich kenne es von mir, aber kenne es natürlich jetzt auch in der Arbeit mit Leistungssportlern, wenn man von einem Gut spricht, ist jeder super unzufrieden. So ja, es war gut, aber war halt nur gut. Und wenn man zurückdenkt an die Schule zum Beispiel, wo ein Gut immer noch ein Gut war, also es war kurz vor wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man sagt, hier und da ist mal ein Tag dabei, wo man in Anführungszeichen nur eine 2 bekommt oder wo es einfach mal nur gut ist, dann darf das auch mal okay sein.
Genau, ja, so sehe ich es auch. Aber es ist natürlich in der Praxis nicht immer einfach umzusetzen.
Nee, natürlich
nicht. Wenn man da so drinnen ist, ist das Gleiche auch, dass man dem Körper auch mal Ruhephasen gönnen darf oder muss. Ich bin dann oft so in meiner Routine drin und will durchziehen, aber manchmal ist es auch okay zu sagen, hey, heute Nachmittag mache ich mal nichts oder mache ich mal was anderes, um den Kopf frei zu kriegen. Also ich glaube auch einfach da ein bisschen auf sich selber zu hören, was braucht mein Körper oder was braucht vor allem mein Kopf, weil oft ist es bei mir so, dass ich körperlich topfit bin und deswegen so let's go, aber im Kopf ist man müde oder gestresst und das ist natürlich dann entscheidend in manchen Situationen.
Wie gehst du denn damit um oder was hat dir dabei geholfen? Vielleicht hast du ja da schon auch mit deiner Sportpsychologin eben gearbeitet, wenn man scheitert oder wenn wirklich mal was nur gut ist. Also welche Strategien haben dir da ganz besonders gut geholfen, es zu akzeptieren? Das hat ja auch viel mit Akzeptanz zu tun. Und vielleicht sagt dir ja auch der innere Kritiker was. Das ist so, meistens ist ja die innere Stimme die kritischste oder die mit den höchsten Ansprüchen, also gerade im Leistungssport, das ist dann gar nicht oft unbedingt der Druck von außen oder die Ansprüche von außen, sondern es ist eher die innere Stimme, die sagt, komm und jetzt, wie du sagst, jetzt ziehst durch und kannst jetzt keine Pause machen. Hast du da Strategien, die dir persönlich am besten geholfen haben?
Ich glaube einfach aus jeder Situation immer was Positives mit rauszunehmen. Ich glaube, das ist einfach so die Strategie, dass man trotzdem, wenn was nicht gut lief, sagt, hey, aber Erfahrung habe ich trotzdem gesammelt und ich bin schon wieder ein Stückchen näher an meinem Endziel. Also ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Aber
ein bisschen eine Prozessorientierung dann auch.
Genau. Was mich immer so ein bisschen gestört hat oder ich war einfach immer traurig, wenn andere Leute dann gesagt haben, hey, wie lief's? Und man dann eben immer sagen musste, ah, war nicht so gut. Also die Meinung, was andere über die Leistung vielleicht sagen. Und was mir da auch immer hilft, ist, wie man das selber natürlich auch präsentiert. Also man kann natürlich auf die Frage antworten, ich bin in einem Heat rausgeflogen oder hey, ich bin meinem Ziel schon ein bisschen näher. Diese Transition von dem Flusssurfen in das Meersurfen hat schon viel besser geklappt. Also man kann das ja auch immer anders an die Außenwelt sozusagen kommunizieren ranfahren, und dann bekommt man auch ein anderes Feedback als schade so.
Ja.
Also da arbeite ich auch dran, wie kommuniziert man das auch nach außen überhaupt?
Ja. Das finde ich ist auch ein ganz schönes Thema. Über die Sportpsychologie hinaus, wirklich in ganz viele Lebensbereiche. Es gibt ja immer eine Aktion und eine Reaktion oder auch andersrum, also sprich, wie ich etwas nach außen sage oder wie ich mich nach außen gebe, wie ich nach außen wirke und dementsprechend natürlich auch in meinem Gegenüber eine dementsprechende Reaktion auslöse, die wiederum natürlich pingpongmäßig sich auf mich wieder zurück überträgt.
Genau.
Und wenn man sich über diesen Mechanismus mal bewusst wird, es gibt ja die einfachsten, besten Übungen. Ich fand das immer, du kennst ja den englischen Garten in München, großer Park, in dem ich habe auch 4,5 Jahre in München gewohnt, in der Früh laufen war. Und man denkt, die Leute in der Früh, alle schauen sie so grimmig und keiner grüßt. Dann habe ich das mal probiert, immer mal wieder in der Früh, so 6.30 Uhr, die Leute so ganz freudig zu begrüßen, guten Morgen. Und das war ganz witzig, weil natürlich die meisten total irritiert, erschrocken einen anschauen und dann merken, wie grimmig sie gerade geguckt haben und dann sich eigentlich darüber freuen und dann so hinterherrufen noch, ja, guten Morgen. Und man dann plötzlich in so einen ganz anderen Vibe reinkommt. Und das ist ein ganz toller Mechanismus, sich darüber bewusst zu sein, dass wie ich in den Wald hineinrufe, schallt es natürlich auch hinaus. Und
genau,
so ist es ja mit ganz vielen Dingen.
Ja, also ich glaube auch immer, wie man das nach außen hin kommuniziert. Und wenn man schon in so einer negativen Einstellung spricht, dann erwartet man ja auch eigentlich nicht ein positives Feedback. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ja.
Das ist die Außenwirkung. Das andere ist, es geht einem selbst ja auch viel besser, wenn man etwas positiver nach außen transportiert.
Genau.
Wenn ich positiver Mimik, Gestik, da gibt es auch ganz schöne, so lustige Versuche, dass man einen Stift einmal so spitzmundig in den Mund nimmt und merkt, wie sich so die Mundwinkel nach vorne ziehen. Und eigentlich so die Muskeln aktiviert werden, wenn ich eher grimmig und krantig und traurig schaue. Und diese Aktivierung dieser Muskeln löst ja an mir auch ein eher nicht so schönes Gefühl aus.
Ja.
Wenn ich den Stift aber, leider können Sie Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, ich kann es ja mal der Janina zeigen, so quer in den Mund tue und dann die Muskeln aktiviere, die bei mir fürs Lachen und fürs Grinsen wichtig sind. Die lösen ja in mir auch wieder über die ganzen Rezeptoren natürlich eher ein positiveres Gefühl aus. Und das sind
ja, macht Sinn.
Ganz schöne kleine Sachen, die total lustig sind und mit denen man üben kann. Also auch mal am Meer, wenn man, wie gucke ich eigentlich gerade, wie schaue ich gerade? Und einfach mal grinsen. Und durch dieses, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt kurz, fake it till you make it, dieses Grinsen aktiviere ich eben die Muskeln, die letzten Endes auch eine Reaktion in meinem kompletten neuronalen Netzwerk von, ein gutes Gefühl auslösen. Bringt mich nicht gleich in die positivste Emotion oder positiven Zustand, aber ich bin dieses kleine Stückchen wieder dahingehend gerückt. Und vielleicht fange ich dann auch an zu reflektieren und denke mir, eigentlich gibt es doch gerade gar keinen Grund. Und dann kann ich mich auch ganz schnell wieder aus dieser Negativspirale rausrütteln.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig.
Janina, was sind denn deine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele?
Die Frage bekomme ich ganz oft gestellt und ich antworte eigentlich immer, damit, dass ich mir generell in meinem Leben schon auch früher beim Skifahren und auch jetzt immer so kleine Ziele setze. Also das war zum einen, hey, ich möchte ins Nationalteam oder Sponsoren. Also generell immer kleine Ziele und das tue ich natürlich jetzt auch.
Nationalteam ist jetzt nicht so klein, da muss man es auch erstmal hinschaffen. Also.
Ja, nein, das stimmt, aber natürlich das Endziel ist natürlich auch ein anderes, dass man ein höheres Level in diesen ganzen Contests erreichen kann, heißt, das ist natürlich das Endziel und diese ganzen kleinen Ziele, also wie zum Beispiel ins Nationalteam aufzusteigen, das ist ja die Grundlage für das größere Ziel. Deswegen sage ich vielleicht kleineres Ziel. Und ich bin immer
also
der Meinung, wenn man das ist vielleicht ein schöneres Wort. Wenn man das alles erreicht, dann kommt man seinem Endziel natürlich am Ende sehr nah. Und ich glaube, so lebe ich am besten, weil man natürlich auch viel schneller seine Ziele erreichen kann und es gibt einem natürlich auch ein positives Gefühl, weil wenn man so ein großes Ziel hat, das vielleicht Jahre dauert, bis man das überhaupt erreichen kann, dann kann es auch oft frustrierend sein.
Ja, klar.
Deswegen diese kleinen Ziele, damit lebe ich eigentlich immer ganz gut.
Ich wollte gerade sagen, kleine Ziele, deswegen glaube ich, habe ich mich so gestoßen, weil ich mir dachte, also Nationalmannschaft ist doch kein kleines Ziel. Aber du hast absolut recht, ich finde das eine ganz schöne Orientierung an so Basiszielen, ohne die man aber letzten Endes überhaupt nicht an sein größeres Ziel, an einen Traum, an eine Vision näher kommt. Was könnte denn so ein Traum zum Beispiel sein? Du weißt, worauf ich hinaus will wahrscheinlich.
Ja, ich meine generell, mein Ziel ist es immer, für mich irgendwie die beste Version von mir selber zu sein. Und das meine ich natürlich auch auf den Sport, auf den Wettkampf bezogen. Aktuell mein Ziel ist es, in die Challenger Series zu kommen. Also das bedeutet am Ende Top 4 in Europa, was natürlich schon ein großes Ziel auch eigentlich ist.
Ja.
Aber ich würde sagen, trotzdem jeder Sportler, der da so viel Energie und Zeit investiert, hat natürlich auch am Ende das Ziel, vielleicht das Ganze mal in Olympia zu machen. Oder
absolut.
Also ich glaube, Olympia ist immer für jeden Sportler, der da wirklich viel macht, ein Ziel. Aber ich sehe das auch immer realistisch. Das meine ich, so ein Ziel, das braucht Jahre und vielleicht klappt es auch gar nicht und es ist auch okay. Das bedeutet aber nicht, dass ich dann gescheitert habe, sondern ich habe andere Ziele, die ich vielleicht in dem dann erreicht habe. Heißt, das ist jetzt aktuell natürlich ein Ziel oder so ein Traum, der noch sehr weit weg ist, aber das bedeutet nicht, dass das vielleicht nicht irgendwann doch mal klappt. Also deswegen
absolut
vielleicht auch
nicht
immer diese Zwischenziele.
Du bist Jahrgang 2000, Surfen ist Gott sei Dank eher eine körperschonende Sportart, sage ich jetzt mal, im Vergleich. Gut, dass du nicht Skifahrerin geworden bist, ciao.
Ja, oh mein Gott.
Hast du definitiv noch einige Möglichkeiten, vielleicht bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Jetzt in Paris klappt es ja nicht, aber Surfen ist ja jetzt auch das erste Mal erst dabei, also auch das
ist jetzt schon das zweite Mal.
Das zweite Mal ist jetzt dabei.
Genau.
Ich dachte, es ist das zweite Mal schon. Das heißt, ich denke, da gibt es auch noch ein paar olympische Spiele, die für dich zumindest aufs Alter bezogen, da muss ich immer aufpassen, was ich sage, aber bei dir weiß ich es ja, definitiv möglich sind.
Nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist irgendwie schon so ein Thema, das in dem Kopf ist, aber aktuell sind andere Themen irgendwie mehr im Fokus, die natürlich jetzt auch von
ist
der
auch wichtig,
Zeit
die die Ziele auch von der Zeit
so ein bisschen näher sind. Heißt, deswegen priorisiere ich gerade so ein bisschen Challenger Series, Top 4 in Europa und dann schaue ich, was danach kommt.
Aber ich glaube, das ist ja auch total wichtig, dass man als Leistungssportler eben auch priorisiert, welche Basisziele jetzt wichtig sind. Heißt natürlich nicht, dass man übergeordnet ist, das Ziel aus den Augen verliert, aber auf die man jetzt die Prio legt, weil dementsprechend sieht ja auch die Vorbereitung ein bisschen anders aus. Und deswegen, glaube ich, ist das ja eine ganz gute Herangehensweise. Was sind denn vielleicht abseits des Sports für dich noch so Ziele oder andere Lebensbereiche, wo du sagst, naja, da könnte es auch irgendwann mal hingehen, das fändest du ganz spannend?
Also grundsätzlich ein Ziel, was ich mir immer setze, ist, dass ich diese Freude und diese Leidenschaft an meinem Sport nie verliere. Also dass ich das immer in so einer Balance halte, dass ich nie zu viel davon habe und sage, sondern dass man immer irgendwie happy ist, dieses Leben so zu führen. Aber natürlich strebe ich auch ein Studium an. Das ist auch ein Punkt. Aktuell habe ich jetzt noch nicht wirklich Zeit gehabt, weil dieser Sport schon sehr viel Raum einnimmt. Aber das ist definitiv auch ein Punkt, wo ich sage, hey, was passiert nach dem Sport? Und da strebe ich auf jeden Fall ein Studium auch an.
Ja, was könntest du dir da vorstellen?
Ja, irgendwie so typisch marketingmäßig. aber ich glaube, das ist macht bei mir auch Sinn. Genau, ja.
Dann hoffe ich, so dass du die Sporteignungsprüfung schaffst. Daran bin ich nämlich gescheitert.
Ach echt? Oh Mann.
Ja, ganz schlimm. Schlimme Punkte meiner Vergangenheit. Sehr am Stolz
aber
gekratzt.
Ja, ich glaube, bei mir passt das eigentlich ganz gut, weil ich ja auch täglich schon in diesem ganzen Thema drin bin. Absolut, mit Sponsoren und Instagram und irgendwie, man lernt ja auch schon so relativ viel.
Ja, ja, absolut.
Ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Richtung, in die ich, da interessiere ich mich. Aber das kann sich ja auch noch ändern. Also.
Darf's ja auch.
Genau.
Ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ja, gut. Janina, ich sag vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, es war auch gut, dass wir dem Swell entgegenkommend den späten Zeitpunkt der Aufnahme gewählt haben, damit du so auch freier warst. Ich weiß ja, wie es mit den Wellen ist, als laienhafter Surfer. Und wünsche dir natürlich weiterhin auf deinen, in erster Linie jetzt mal sportlichen Wegen, aber natürlich auch abseits von Sport, wohin auch mal deine Reise geht. Ich werde es definitiv verfolgen. Viel Glück und Erfolg.
Und ja, danke schön.
Vielleicht sieht man sich in München ja mal an der Welle. Ich definitiv nur als Zuschauer.
Oder im englischen Garten beim Joggen. Nein, Spaß.
Oder im englischen Garten beim Joggen. Also wenn dich jemand völligst übertrieben freundlich grüßt in der Früh, dann könnte ich sein.
Guten Morgen.
Genau. Ja.
Nee, aber danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne, sehr gerne. Und ja, vielen Dank natürlich auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr wieder zugehört habt, mitgemacht habt bei Sport im Kopf. Ich glaube, es war auch wieder eine sehr, sehr schöne Folge mit vielen Tipps, auch für den Alltag oder ja, für Bereiche jenseits des Leistungssports. Und ich freue mich natürlich wie immer über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und ihr findet natürlich auch die Homepage zu Janina in den Shownotes. Wenn ihr mal ihrem kraftvollen Stil im Surfen zuschauen wollt, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über ein kleines Sternchen. Ja, liebe Janina, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bis bald mal.
Danke, ciao.
Mach's gut, ciao.